Die Radio Wissen. Update.
I dag, fire år
Heute, vier Jahre nach dem fürchterlichen Tag, stehen wir zusammen mit denjenigen, die das Teuerste verloren haben, das sie hatten. Wir gedenken in Liebe derer, die getötet wurden. Wir werden sie nie vergessen.
Und wir sollen nicht vergessen.
Mit diesen Worten hat die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg die Gedenkfeier zum 4. Jahrestag der Terroranschläge durch den Rechtsradikalen Anders Behring Breivik eröffnet. Außerdem wurde heute in Oslo eine umstrittene Ausstellung eröffnet. Darin ist unter anderem die Kleidung zu sehen, die der Attentäter bei seinem Massaker auf der Insel Utøya anhatte. Das ist eines unserer Themen heute im Update. Mein Name ist Maike Rosenplinter.
Update.
Am 22. Juli 2011 hat Breivik 77 Menschen umgebracht. Zuerst hat er in Oslo eine Autobombe gezündet. 8 Menschen wurden getötet. Heute ist bekannt, es war vor allem ein Ablenkungsmanöver, um mehr Zeit auf der Insel Utøya zu haben. Hier fand ein Ferienlager der Jugendorganisation der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei statt. 69 Menschen hat Breivik hier erschossen. Viele von ihnen waren Kinder und Jugendliche. Ein Augenzeuge berichtete damals:
So kam der Entschluss ein Mann, der war kleid in Polizeidrakt, und sagte, wir sollen kommen.
Schließlich war da ein Mann in Polizeiuniform, der sagte, wir sollten herauskommen. Ich stand auf und viele andere taten das auch, und er begann zu schießen. Anfangs waren wir etwa 30 Jugendliche, die da am Ufer standen. Kurz darauf waren wir nur noch 5, 6, die im Wasser schwammen. Er feuerte so schnell in so kurzer Zeit.
Diese unfassbar rechtsradikale Tat nicht vergessen ist wichtig, findet Jonas Gahr Støre, der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei.
Die Taten, an die wir heute erinnern, sind von einem Einzelnen ausgeführt worden. Aber seine Haltung spiegelt sich fast täglich in den sozialen Medien. Das heißt nicht, dass diese Leute auch zu solch grausamen Taten fähig wären, aber wir müssen wachsam bleiben.
Deshalb gibt es seit heute im Zentrum von Oslo ein Museum, das in den nächsten 5 Jahren an die Anschläge erinnern soll. Die Ausstellung ist allerdings umstritten. Zu sehen sind zum Beispiel auch das Wrack des Autos, das im Regierungsviertel von Oslo explodierte, Breiviks Kleidung vom Tag des Attentats und sein gefälschter Polizeiausweis. Ture Østbø hat vor 4 Jahren seine Frau durch die Autobombe verloren. Er hält nichts von dem Museum.
Ich habe diese Ausstellung natürlich selbst noch nicht gesehen, aber ich habe schon das Gefühl, dass Breivik damit eine eigene Heldenstätte bekommt. So eine Art Hall of Fame. Dabei wünschen sich die meisten, die wie ich vor 4 Jahren Angehörige verloren haben, dass er in Vergessenheit gerät.
Genau das soll aber aus Sicht der Ausstellungsbefürworter nicht passieren. Sie sehen das Informationszentrum als Mahnmal. Zum Beispiel der zuständige Minister Jan Tore Sanne.
Ich denke, dass die Macher dieser Ausstellung eine gute Wahl getroffen haben. Im Mittelpunkt stehen nämlich die Geschichten derjenigen, die damals ums Leben gekommen sind.
Es ist allerdings nicht leicht, außerhalb der ultrakonservativen Regierung Leute zu finden, die für das Museum sind. Auf der Straße hört man viel Kritik.
Dieser Breivik, ich finde nicht, dass sie das tun sollten. Er sollte nicht so geehrt werden.
Und auch diese Frau ist sich nicht sicher, was sie davon halten soll, bei allem Verständnis für das Bedürfnis nach Vergangenheitsbewältigung.
Ich bin unglaublich gespalten. Einerseits ist das gut für die jungen Leute, auch dass man diese Dinge zeigt. Ja, es kann sehr lehrreich sein, sich an die Geschehnisse von vor 4 Jahren zu erinnern, aber dann gibt es so viele Verbrechen, deren Spuren man vernichtet hat, als eine Art Reinigung. Ich weiß wirklich nicht, was ich denken soll.
Weit weniger umstritten ist eine Gedenkstätte, die heute Nachmittag auf der Insel Utøya eröffnet wurde. Es ist ein Ring aus Stahl, der zwischen Bäumen aufgehängt ist. Darauf sind die Namen der Ermordeten eingraviert. An den Häusern auf der Insel wurde bewusst wenig gemacht. An vielen Stellen sieht man sogar noch die Einschusslöcher. Sie sollen immer an das erinnern, was hier passierte. Und doch, 4 Jahre nach den Anschlägen wird Anfang August zum ersten Mal wieder ein Jugendcamp auf Utøya stattfinden.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz gibt es Diskussionen über die Gedenkausstellung in Oslo. Auf der Facebook-Seite des Deutschlandfunks schreibt Borut Braun: Er hat die Aufmerksamkeit, die er wollte. Leider. Benjamin Zillig findet nicht, dass eine Ausstellung schadet. Hat der Nationalsozialismus die Aufmerksamkeit, die er wollte, nur weil wir in Berlin ein Holocaust-Mahnmal errichtet haben? Wer vergisst, ist zum Wiederholen verdammt. Auch das Attentat an sich wird im Netz besprochen. Farnmausi schreibt bei tagesschau.de: Ein einziger Mensch mit krankem Denken richtet so viel Unheil und Leid an. Dagegen gibt es keinen Schutz und keine Sicherheit. Ich bin froh, dass wir zivilisiert genug sind und solche Menschen nicht töten. Denn das nicht zu tun, ist die größte Herausforderung. Und Thomas Wohlzufrieden kommentiert: Ich bin froh, dass Norwegen auf diesen abscheulichen Akt mit Besonnenheit reagiert und nicht mit erheblicher Einschränkung der persönlichen Rechte wie die USA.
Was sonst noch wichtig war?
In der Türkei hatten die Behörden für einige Stunden Twitter und Facebook gesperrt. Damit sollte verhindert werden, dass Bilder vom Anschlag in Suruç vorgestern veröffentlicht und geteilt werden. Ein Gericht hatte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur die Sperre angeordnet. Jetzt ist die Sperre wieder aufgehoben, nachdem alle Bilder aus den Netzwerken entfernt wurden. In Suruç hatte sich vorgestern ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Die Stadt liegt in der Nähe der syrischen Grenze. Die Behörden vermuten, dass die Terrormiliz IS hinter dem Anschlag steckt. Die USA haben nach eigenen Angaben in Syrien den mutmaßlichen Anführer der Terrorgruppe Khorasan bei einem Luftangriff getötet. Sein Name: Mohsin al-Fadli. Die Gruppe gilt als besonders militanter Ableger des Al-Qaida-Netzwerks. Der republikanische Senator Cory Gardner reagierte im amerikanischen Fernsehen erleichtert.
Das ist ein guter Tag für unsere Anstrengungen in dieser Region und es zeigt, dass sich unser Land gegen die Khorasan-Terroristen zur Wehr setzt.
Die Gruppe wird von den USA für Angriffe in Syrien verantwortlich gemacht. Sie soll aber auch Anschläge auf westliche Staaten planen, so der amerikanische Terrorexperte Paul Cruikshank.
This makes the United States more safe.
Al-Fadli hatte von Al-Qaida den Auftrag, Syrien zum Ausgangspunkt für Angriffe gegen Amerika, Europa und die zivile Luftfahrt zu machen.
Al-Fadli galt als enger Vertrauter des getöteten Al-Qaida-Chefs Osama bin Laden. Er soll auch über die Pläne für den Anschlag am 11. September Bescheid gewusst haben. Das US-Außenministerium hatte ihn jahrelang gesucht und ein Kopfgeld von 7 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. In Deutschland haben im letzten Jahr zum ersten Mal mehr als 300.000 Menschen aus dem Ausland studiert. Das geht aus einem Bericht hervor, den das Bundesbildungsministerium vorgestellt hat. Demnach ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um etwa 7% gestiegen. Die meisten der ausländischen Studierenden kamen aus EU-Ländern, viele aber auch aus Asien, vor allem aus China. Besonders beliebt bei ausländischen Studierenden sind Sprach- und Kulturwissenschaften sowie Ingenieurwissenschaften. Im Ranking der beliebtesten Gastländer für Studierende belegt Deutschland Platz 3, nach den USA und Großbritannien. Auch auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg fahren seit heute testweise Riesenlastwagen herum. Die deutsche Presseagentur meldet, dass die Gigaliner auf rund 90 Strecken zusätzlich fahren dürfen. Vor allem NRW hatte das lange verhindert. Die Landesregierung hat laut dpa auch nur die kleine Variante der großen Lastwagen genehmigt. Die sind knapp 18 Meter lang, sonst bis zu 25 Meter. Der Test der Lastwagen läuft seit rund 3,5 Jahren.
Was noch wichtig wird:
Heute Abend stimmt das Parlament in Griechenland über ein zweites Reformpaket ab. Das hatte Regierungschef Alexis Tsipras vor 1,5 Wochen beim Euro-Gipfel in Brüssel zugesagt. Es geht um neue Regeln für Banken und das Justizsystem. Ein erstes Reformpaket war vor einer Woche beschlossen worden. Für Tsipras ist die Abstimmung heute auch ein Test, inwieweit er auf seine eigenen Leute setzen kann. Die Reformen vor einer Woche waren nur mit Stimmen der Opposition durchgekommen. Unter den Abgeordneten der Regierungsparteien hatte es viele Abweichler gegeben.
Und sonst in der Welt?
Ai Weiwei kann wahrscheinlich wieder reisen. In China haben die Behörden dem international bekannten Künstler den Reisepass zurückgegeben, nach 4 Jahren. Das hat der Regierungskritiker heute selbst auf Instagram gepostet, mit Foto seines Passes. Der ARD sagte Ai Weiwei, dass er jetzt ein Visum für Deutschland beantragen und herkommen will. Sein Sohn wohne in Deutschland und er hatte vor seiner Reisesperre eine Gastprofessur an der Berliner Universität der Künste angenommen, die er bis jetzt nicht antreten konnte. Der jetzt 57-Jährige gerät immer wieder mit chinesischen Behörden aneinander, zum Beispiel, weil er sie für verschiedene Bausünden kritisiert hat. Der Künstler war dann 2011 festgenommen worden. 6 Wochen lang gab es gar kein Lebenszeichen von ihm. 3 Monate später kam er dann aber frei, durfte Peking aber nicht verlassen. Offiziell haben die chinesischen Behörden Ai Weiwei Steuervergehen vorgeworfen. Piraten sind in internationalen Gewässern wieder aktiver geworden. Das Schifffahrtsbüro der Internationalen Handelskammer hat im letzten halben Jahr 134 Überfälle registriert und damit rund 15% mehr als im gleichen Zeitraum letztes Jahr. 106 Mal schafften es die Piraten, ein Schiff zu entern. 13 Mal entführten sie eins und 15 Mal konnte die Besatzung des angegriffenen Schiffs den Überfall abwehren. Die meisten Überfälle gab es in Asien, allein ein Drittel vor der Küste Indonesiens, viele auch vor Bangladesch. Vor Somalia gab es dagegen keine Angriffe durch Piraten. Das Schifffahrtsbüro beschreibt die Lage am Horn von Afrika aber weiter als unsicher. In Italien ist der Polizei ein Schlag gegen die Mafia und das illegale Online-Wettgeschäft gelungen. Laut den Behörden in der süditalienischen Region Kalabrien sind Güter im Wert von 2 Milliarden Euro sichergestellt worden. Demnach sind auch mehr als 40 Personen festgenommen worden, die mit der kalabrischen Mafia, 'Ndrangheta, zusammenarbeiten sollen. Die Behörden haben nach eigenen Angaben auch Dutzende Firmen in Italien und anderen Ländern geschlossen und 1500 Wettbüros. Außerdem sind in dem Zusammenhang jetzt auch mehr als 80 Online-Wettseiten gesperrt.
Wissensnachrichten.
Wie haben sich die Menschen über die Erde verteilt? Dazu gibt es zwei neue große Studien. Die Forscher wollten wissen, wann und wie die Menschen von Asien nach Amerika gekommen sind. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten, du hast dir beide Studien angeschaut. Was weiß man denn über die Einwanderung?
Also bekannt ist ja mehr oder weniger schon, die ersten Menschen in Amerika, also Nord- und Südamerika, gab es vor mindestens 15.000 Jahren. Und sie sind über die Beringstraße gekommen, also von Sibirien nach Alaska, als es eine Eiszeit gab und man da drüber laufen konnte. So, bisher geht man davon aus, dass die Menschen in einer Welle gekommen sind und sich dann über den amerikanischen Kontinent verteilt und auseinanderentwickelt haben.
Und diese beiden neuen Studien, die bestätigen das?
Mehr oder weniger. Also das eine Forscherteam von den Unis Kopenhagen und Berkeley sagt, es war auf jeden Fall eine Welle. Das andere von der Uni Harvard und aus Brasilien sagt, es könnten auch mehrere gewesen sein. Auf jeden Fall haben beide was sehr Überraschendes entdeckt und das stellt die Forschung wieder vor neue Rätsel.
Okay, nämlich?
Also beide Forscherteams haben herausgefunden, ein paar Ureinwohner im Amazonasgebiet sind nicht verwandt mit den Nachfahren, die über die Beringstraße gekommen sind, sondern die haben ähnliche Gene wie Ureinwohner in Südostasien und Australien. So, und da sagt die eine Forschergruppe, wir wissen nicht, wie die nach Amerika kamen, aber die Einwanderung über die Beringstraße war die größere und wichtigere. Das andere Forscherteam sagt, das stellt alles, was wir bisher wussten, ziemlich auf den Kopf und es könnte sein, dass es verschiedene Einwanderungswellen gab, nicht nur eine große.
Also mehr Fragen als Antworten, aber so ist es ja oft in der Wissenschaft. Jetzt ein Thema, was uns ja immer mehr betrifft. Wie sicher sind unsere Systeme, wenn alles über Netzwerke gesteuert wird, die man hacken kann?
Ja, da gibt es jetzt ein Beispiel mit Autos. Sicherheitsexperten aus den USA haben es geschafft, einen handelsüblichen SUV zu hacken und fernzusteuern. Das Ganze ist auch in einem Video zu sehen beim Netzmagazin Wired. Ein Reporter von Wired sitzt in dem Auto und die Hacker steuern das komplett fern, also Gas, Bremse, Lenkrad. Das alles über das Infotainment-System im Auto. Und die Sicherheitsexperten sagen, sobald das System mit dem Netz verbunden ist, können Hacker quasi komplett die Kontrolle über fremde Autos übernehmen. Mittlerweile gibt es zwar vom Autohersteller ein Sicherheitsupdate, aber zumindest zeigt der Fall, was Hacker alles machen können.
Gruselige Vorstellung. Von Autos geht es jetzt zur Werbung und um die alte Weisheit Sex Sells. Viele Werber nutzen das ja. Sex und Gewalt, das sind Hingucker. Aber eine neue Studie sagt, das ist nicht immer erfolgreich.
Ja, Forscher der Ohio State Universität haben eine Metastudie gemacht. Das heißt, sie haben sich die Ergebnisse von ganz vielen Studien zu dem Thema angeschaut und die dann zusammengefasst. Und die Forscher sagen, Unternehmen sollten sich sehr gut überlegen, ob sie Werbung machen, in der Sex oder Gewalt drin vorkommt. Und ob sie ihre Werbung, auch wenn die in Anführungszeichen normal ist, in Sendungen platzieren, in denen es um Sex und Gewalt geht, weil das kann auch nach hinten losgehen.
Zum Beispiel?
Also gerade Sex und Gewalt sind ja so Urtriebe, da werden wir Menschen einfach aufmerksam. Aber viele konzentrieren sich dann nicht mehr auf die Marke, weil sie eben so abgelenkt dadurch sind. Und was wohl die Studien auch gezeigt haben, wenn in der Werbung selbst keine Gewalt und kein Sex vorkommt, dafür aber in der Sendung drumherum, dann schreckt das die Kunden wohl eher davon ab, das Produkt zu kaufen. Am besten konnten sie sich immer die Marken merken in einem neutralen Umfeld.
Aber es bleibt schon dabei. Aufmerksamkeit bringen Sex und Gewalt schon, oder?
Ja, aber auch nicht mehr so viel wie früher, weil wir schon so viel gewohnt sind. Also es überrascht ja auch kaum noch was. Und die Forscher sagen, wenn es jetzt tatsächlich darum geht, dass man sich den Markennamen merkt und das Produkt kauft, dann bringt so eine Aufmerksamkeit mit Sex und Gewalt eben nichts. Dann wäre ein Spot, der sowas weglässt, vielleicht erfolgreicher.
Also Sex Sells gilt nicht immer. Danke an Katrin.
Wetter.
Der Abend bringt noch ein paar Sommergewitter und schwüle Temperaturen bis 35 Grad. In der Nacht kommen vor allem im Südosten noch stärkere Gewitter runter mit Hagel und viel Regen. Morgen dann wieder eher grau, aber fast überall trocken. Nur im äußersten Norden regnet es mal und im Südosten einige Gewitter. Werte zwischen 21 und 29 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.